Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
Liebe Gemeinde, jetzt haben wir eben den Bericht gehört von einem, der als ein Narr in die Geschichte einging. Du Narr. Das hat unserem Freund keiner an seiner Wiege gesungen, dass einmal jemand du Narr zu ihm sagen müsste. Das hat ihm auch keiner seiner Lehrer in der Schule sagen brauchen. War er doch schon so als junger Bursche wahrscheinlich ein ganz schönes Cleverle, besonders im Rechnen. Und er hatte garantiert das Zeug dazu gehabt, Agronomie oder Betriebswirtschaft zu studieren, vielleicht einen interessanten Posten bei der EG oder in irgendeinem Landwirtschaftsministerium zu ergattern. Das hat ihm auch keiner seiner Priester in der jüdischen Gemeinde sagen können. Galt er doch mit all seinem Wohlstand und jetzt auch noch mit dieser guten Ernte als ein wirklich besonders gesegneter Mensch. Du Narr, das kam auch in seinen vielen Selbstgesprächen nicht vor. Und diese ganze Geschichte, die der Herr Jesus hier erzählt, ist ja im Wesentlichen fast nur ein Selbstgespräch. Nein, Gott selber hatte sich vorbehalten, diesem Wirtschaftswunderknaben in der Stille eines Herbstabends die Wahrheit über sein Leben zu sagen. Du Narr. Und das war hart. Und viel Zeit blieb dann nicht mehr, vielleicht gerade noch so viel, dass er unter dem Eindruck dieser Stimme Gottes auf einem Stück Papier verfügen konnte: Bitte schreibt auf meinen Grabstein, hier ruht ein Narr. Also besser, dass er das selber noch so verfügt, als dass andere jetzt das einfach dahinschreiben würden. Liebe Gemeinde, warum erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis von einem Menschen, der als ein Narr in die Geschichte einging? Der Anlass war ja folgender. Zwei Männer, zwei Brüder waren sich in die Haare geraten. Die schlagen sich wegen einer Erbschaft herum. Und wer von uns hat das noch nicht erlebt? Anscheinend hatte ihr verstorbener Vater kein gescheites Testament gemacht, das den Nachlass geregelt hätte. Nun kommt der eine, der sich also übers Ohr gehauen fühlte, zum Herrn Jesus und bittet ihn doch tatsächlich, hier so den Erbschlichter zu spielen. Und der Herr Jesus, er lehnt es glattweg ab, hier die Rolle des Richters zu übernehmen. Aber wie es so seine Art ist, nimmt er diesen Hickhack, diese Auseinandersetzung, diesen Erbstreit zum Anlass, um dem Bittsteller einen noch viel wichtigeren Gefallen zu tun, als jetzt nur einen Richterspruch in einer Erbangelegenheit zu fällen. Er gibt ihm und all den anderen, die hier mit dabei waren, so ein Stück Lebenshilfe mit auf den Weg. Und als erstes, gewissermaßen als Abholer, so als Einstieg, erzählt er eine Geschichte, die Geschichte von dem reichen Kornbauer, der plötzlich starb, ohne seinen Nachlass geregelt zu haben und geklärt zu haben. Du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben, und wem wird das gehören, was du angehäuft hast? Also auf diese Fragestellung läuft unser Gleichnis hinaus. Mit dieser Frage ist auch ein Problem angesprochen, das auch uns heute eigentlich unter den Nägeln brennen müsste. Wem wird das gehören, was du angehäuft hast? Und die Torheit dieses wohlhabenden Kornbauers lag ja darin, dass er bei all seinen Überlegungen und Planungen nicht über den eigenen Ruhestand, nicht über die eigene Rente hinausgedacht hat. Hauptsache, mein Leben ist rundum abgesichert, möglichst noch zusatzversichert. Geld macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven. Und er hat sich sein Frührentner-Dasein in den schönsten Farben ausgemalt. Also sich dann so richtig zurücklehnen können, noch so richtig was vom Leben haben, vielleicht noch einen kleinen Schrebergarten dabei, und damit das Bier nicht ganz so trocken ist, nach alter Kornbauernart ruhig mal ein Korn mit dabei. Mancher sagt sich, ich lege mich dann in einen Liegestuhl ein halbes Jahr, und was machst du dann? Dann fange ich an zu schaukeln. Also der hat sich das so ausgemalt, seinen Ruhestand, iss und trink und habe guten Mut, aber vorher noch mal so richtig die Ärmel hoch. Also noch ein paar Jährchen mal lochen, aber dann den Ruhestand so locker an sich herankommen lassen. Wir können unserem Freund hier ja nicht den Vorwurf machen, dass er ein fauler Strick sei, oder dass er mit seinen Bauplänen jetzt grundsätzlich da schief lag. Sollte er denn die gute Ernte auf dem Feld umkommen lassen? Also davor bewahre Sankt Josef, der Patron aller Kornspeicherbauer seit den Tagen des alten Ägypten. Nein, das wäre ja unverantwortlich gewesen. Und wer weiß, wie im nächsten Jahr die Ernte ausfallen wird. Wer weiß, wie die Preise für landwirtschaftliche Produkte im nächsten Jahr sein werden. Also das Gebot der Stunde war schon irgendwie, jetzt da nicht kleckern, sondern klotzen. Und welcher Geschäftsmann hätte nicht genauso gedacht wie er? Aber wenn die Bibel ihn jetzt einen Narren nennt, dann deshalb, weil er so mit seiner eigenen Zukunft beschäftigt war, dass er keinen Gedanken daran hatte, an die, die einmal nach ihm kommen würden. Bei seinem eigenen Lebensabend, da hörte für ihn die Zukunft auf. An alles hat er gedacht, nur nicht an sein Ende und an das Danach. Wem wird das jetzt gehören, was du angehäuft hast? Liebe Gemeinde, ich habe mir schon gesagt, kann ich diese Frage stellen und aushalten, oder hört auch für unser einen die Zukunft bei dem eigenen Ruhestand irgendwo auf? Also unsere Politiker sind ja bekannt dafür, dass ihr Horizont oft nicht viel weiter reicht als bis zum nächsten Wahltermin. Und Staatsmänner haben es schon mal so an sich, Leute, die nicht ganz so im politischen Alltag aufgerieben werden, die schaffen es vielleicht ein paar Jährchen weiter zu sehen. Aber wer stellt heute wirklich die Frage, wem wird das alles mal gehören, was wir heute so anhäufen? An Reichtümern, an Kulturgütern, aber auch an Schuldenbergen, aber auch an Müllbergen, an strahlendem Atommüll. Wer muss das alles mal übernehmen, was wir heute so verursachen? Wer muss das alles mal ausbaden, was wir heute so in unser Badewasser hineinschütten? Und um unsere Ozeane und Seen ist es ja nicht gut bestellt. Und wer muss das alles mal so abbauen, was wir heute aufbauen? Und wer muss die Suppe auslöffeln, die wir heute einbrocken? Könnt ihr mir vorstellen, dass unsere Nachfahren sich einmal grün und blau ärgern über so manches Erbstück, was wir heute hinterlassen? Und vielleicht werden die dann noch über unsere Friedhöfe gehen und auf unsere Grabsteine sprühen dieses Wort Narr. Aber längst bevor ja die Geschichte ihr Urteil über uns, die wir heute leben, besprechen wird, hat Gott möglicherweise schon sein Urteil über die gesprochen, deren Zukunftsdenken bei dem eigenen Ruhestand aufhört. Also was für eine tragische Figur. Jener Mann in dem biblischen Bericht, der anstatt an andere, an die nachfolgenden Generationen zu denken, anstatt vielleicht an den Nächsten zu denken, der noch gar nicht geboren ist, nur an sich denkt. Der arme Mensch, der statt mit anderen nur mit sich selber spricht und der statt mit den nachkommenden Generationen in ein und sei es vielleicht auch nur fiktives Gespräch zu kommen, nur in einem Selbstgespräch verharrt. Hätte er doch die Zukunft nicht bei seinem eigenen Ruhestand aufhören lassen. Du Narr, du musst davon, und wem wird das gehören, was du angehäuft hast? Liebe Gemeinde, das Lukas-Evangelium hat es ja so an sich, dass es uns an dieser Stelle zum Nachdenken einlädt. Da ist auch jene andere Geschichte von jenem anderen reichen Mann, die uns auffordert, herauszufinden, wer so die Lazarusse sind, die heute vor unserer Tür sitzen. Oder das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter legt uns nahe, darüber nachzudenken, wem wir der Nächste sind. Und in der Geschichte von dem reichen Kornbauern, da geht es jetzt darum, die Frage nach dem Nächsten einmal unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. Vielleicht sind die noch nicht geboren, die aber heute schon unser Nächster sind. Also anstatt dauernd nur mit sich selber zu reden, hätte unser Freund besser das Gespräch mit seinen Erben gesucht. Und anstatt nur so um sich selbst zu kreisen, um sich einzubilden, essen und trinken, würden Leib und Seele für alle Zeiten zusammenhalten, hätte er doch lieber das Gespräch mit seinem Schöpfer aufnehmen sollen. Herr, lehre mich bedenken, dass ich davon muss, auf dass ich klug werde. Dann wäre er nicht als ein Narr in die Geschichte eingegangen. Ich habe mir so gedacht, wir haben schon an einem Erntedanktag wie diesem durchaus über das eine oder andere nachzudenken. Aber das Lukas-Evangelium wäre ja nicht Evangelium, wäre nicht wirklich frohe und frohmachende Botschaft, wenn es uns jetzt nur irgendwie in Pflicht nehmen würde, wenn man jetzt nur ein schlechtes Gewissen hätte und immer gesagt bekommt, du solltest aber dies und jenes bedenken und tun. Wir können einfach so dankbar zur Kenntnis nehmen, was der Herr Jesus den Leuten damals und uns heute an echter Lebenshilfe mit auf den Weg gibt. Und dazu gehört nun vor allem auch das, was er im Anschluss an dieses Gleichnis von dem Kornbauern sagt, was wir jetzt heute Morgen hier nicht mitgelesen haben, aber ich würde euch gerne einladen, weiterzulesen. Das nochmal aufzunehmen, worauf der Herr Jesus letztlich hinaus wollte. Er will uns herausreißen aus der Enge unseres Denkens. Er will uns die Ängste nehmen, die ihre Ursachen so in dem kleinen, engen Kreisen um sich selbst haben. Er will den Horizont erweitern, er will Vertrauen wecken. Da sagt er doch tatsächlich, schaut doch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten auch nicht, die haben keinen Keller, keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Dann heißt es weiter, seht die Lilien an, wie sie wachsen. Die spinnen nicht, die weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Schau die Raben an, aus der Sicht der Juden unreine Tiere. Und Gott kümmert sich um sie. Schaut die Lilien an. Aus der Sicht der Menschen damals war das ja das, was wir heute als Unkraut bezeichnen würden. Die Kräutchen. Schau es dir an. Gott denkt und bedenkt das alles. Der Herr Jesus erweitert unseren Horizont und unversehens kommt dann noch die Sache des Reiches Gottes in den Blick. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Lieben, im Vergleich zu dem, was da aussteht, womit Gott uns beschenken will, das sind die Türme und Scheunen dieses Bauern, nicht gar nichts. Sein Denken kreiste nur so um dieses Materielle. Ich habe mir gedacht, armer, reicher Mann, wenn du doch begriffen hättest, dass du einen Vater im Himmel hast, mit dem du rechnen kannst, dann hättest du über ganz andere Dinge nachdenken können, dann hättest du ganz andere Gespräche führen können, dann wären ganz andere Dinge in dein Blickfeld gekommen, dann hätte dein Leben ganz anders ausgesehen und dann hättest du nicht als ein Narr in die Geschichte eingehen müssen. Gott bewahre uns davor, einmal als so ein Narr vor seinem Thron erscheinen zu müssen. Amen.